erstmal darf ich den Jugo grüßen. Die sind, glaube ich, oben, oder? Nee, manche sind hier, oder? Seid ihr noch im Jugo? Nee. Ja, die sind oben. Ihr dürft heute mit dabei bleiben. Ja, die vier Feinde des Herzens ist unser Thema. Brauche ich gleich mal weiter. Das ist Hans-Peter Reuer. Er ist der Inspirator für diese Predigtreihe. Viele von euch kennen ihn. Er ist einfach ein großartiger Prediger, leider gewesen. Er ist viel zu früh verstorben. Aber diese Predigtreihe, die vier Feinde des Herzens, die habe ich vor Jahren mal gehört und die hat mich sehr bewegt und sehr beschäftigt. Ihr könnt es nachhören. Meine Predigtreihe heißt nicht, dass ich Hans-Peter Reuer eins zu eins irgendwie nachpredige. Es lohnt sich auch noch, da reinzuhören. Wunderbarer österreichischer Dialekt, also auf YouTube einfach vier Feinde des Herzens. Und ihr habt sechs Vorträge von Hans-Peter Reuer zu diesem Thema. Heute geht's um unser Anfangsvers, den hatten wir schon das letzte Mal, heute in einer etwas anderen Übersetzung. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, Vers 23. Also hier ist von Fleiß die Rede. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich zumindest so, als wäre ich diese Woche sehr fleißig gewesen. Einiges geschafft. So, bin ganz zufrieden. Also Strich unter die Woche. Super Woche, ist gut gelaufen. Fleiß, wir sind ja auch fleißig. Wir machen viel, wir tun viel. Wir haben viel zu tun mit unserem Eigentum, mit unserem Haus, Wohnung, mit unseren Kindern oder all dem, was uns beschäftigt, der Arbeit. Wir sind sehr fleißig, wir sind sehr emsig, wir sind immer stets bemüht. Wie ist es denn mit deinem Herzen? Bist du da auch fleißig? Bist du da auch emsig und fängst an, dich um dieses Herz zu kümmern? Das Thema, die Feinde des Herzens und auch dieser Vers, der ist vor allem, ich sage das jetzt mal so direkt, für uns Männer ganz wichtig. Weil ich manchmal den Eindruck habe, wir hören nicht so ganz auf unser Herz und tun uns oft schwer, mit dem Herzen in einer guten, gesunden Verbindung zu sein. Ich glaube, Frauen haben da irgendwie einen Vorteil. Das ist gemein. Aber wenn wir die Verbindung zu unserem Herzen verlieren, dann werden wir stumpf. Das ist ein Problem. Deswegen sagt Hans-Peter Reuer und dieser Bibelvers, behüte dein Herz, streng dich an. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich so gedacht, mein Herz reinzuhalten und sauber zu halten, ist ja vor allem Gottes Aufgabe. Das muss er leisten. Er hat es geschaffen, er hat es gemacht, er weiß, wie es funktioniert, er hat die Betriebsanleitung, ich habe wenig Ahnung von dem Ding. Er muss es wissen. Er muss auch mein Herz professionell sauber halten und jede Woche da mal mit dem Wischmopp durchgehen. Aber Gott ist nicht die Putzfrau deines Herzens. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Gott ist nicht die Putzfrau deines Herzens. Er ist der Liebhaber deines Herzens. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und jetzt gehen wir mal weiter. Wie geht denn das Behüten? Genau, heute geht es um Zorn. Zorn ist ein Feind unseres Herzens. Aber nochmal, wie geht es? Wie kann ich auf mein Herz achten? Wie kann ich mein Herz behüten? Wie kann ich mein Herz beschützen, bewahren? Eine Sache, glaube ich, ist entscheidend. Das ist Folgendes. Achte auf deine Gefühle. Bei manchen gehen jetzt die Alarmglocken an. Gefühle? Gefühle? Auf Gefühle kann ich doch mein Leben nicht bauen. Auf Gefühlen kann ich noch nicht mal sinnvolle Entscheidungen gründen. Manchmal machen wir das mit dem Bauch zu entscheiden, aber es ist immer noch mal gut, den Kopf einzuschalten. Gefühle bringen mich in manchem nicht weiter. Gefühle sind manchmal auch einfach falsch. Gefühle kommen so, die sind wie so eine Wolke, die kommen und dann verpuffen die aber auch wieder langsam. Gefühle ist eine schwierige Sache. Gefühle leiten uns manchmal auch falsche Wege und völlig in die Irre. Jetzt kommt der Pastor und sagt, achte auf deine Gefühle. Und ich habe in der Kirche gelernt, Vorsicht, auf Gefühlen kannst du nichts gründen, sondern hier oben auf den Verstand und aufs Wort Gottes. Ja, das ist richtig. Mit Gefühlen ist es eine schwierige Sache. Aber die direkteste Sprache deines Herzens sind deine Gefühle. Und wenn du wissen willst, was dein Herz sagt, dann musst du hinhören. Das ist ganz wichtig. Meine Frau hat oft recht. Meistens sagt sie Richtiges. Und es lohnt sich immer mal hinzuhören. Manchmal ist das, was sie sagt, aber auch, was aus ihrem Innenleben, ihre Gefühle, was sie so beschäftigt. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach nicht richtig. Kann ja sein. Und trotzdem werde ich hinhören, was sie zu sagen hat. Wenn ich nicht hinhöre, weil ich sage, ja, ob das so die absolute, vollkommene Wahrheit ist. Wenn ich nicht hinhöre, dann weiß ich nicht, was sie denkt, wie es ihr geht. Dann habe ich keine Verbindung zu ihr. Wenn wir nicht auf unsere Gefühle achten, haben wir keine Verbindung zu unserem Herzen. Deswegen ist es vielleicht etwas, was wir lernen müssen. Wieder neu lernen müssen. Und manche lernen das erst, wenn es zu spät ist, wenn man dann in so einer Depression, Burnout drin ist. Und dann denkt man sich, oh, ich habe irgendwie jahrelang das Sprechen meines Herzens einfach ignoriert. Heute geht es um ein Gefühl, den Zorn. Und der Zorn, der hat die Eigenschaft, der ist sehr aufbrausend. Und vor allem ist der Zorn brennend. Zorn brennt. Das Schöne am Zorn, kannst mal eins weiter. Auch Gott ist übrigens zornig. Und zwar hier in 4. Mose 11, Vers 1. Gott ist an vielen Stellen zornig. Zorn ist ein wundervolles, herrliches Gefühl, das wir erleben dürfen. Wohl dem, der zornig sein kann. Und auch Gott wird zornig. Da steht, und das Volk wehklagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als das der Herr hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen. Also Gott ist zornig und was passiert im Lager der Israeliten? Da bricht ein Feuer aus. Wow, das wäre doch was, wenn ich zornig bin und auf einmal brennt es hier irgendwo. Das wäre etwas gefährlich. Aber Zorn ist etwas Brennendes, etwas Loderndes. Und Zorn ist was sehr Gutes. Wie gut, dass wir den Zorn haben. Zornig sind wir dann, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen oder was wir denken, dass wir verdienen. Wenn ich zornig bin, dann habe ich was nicht bekommen. Deswegen bin ich zornig. Ganz einfach. Im Alltag sind viele kleine Situationen. Ja, ich erwarte, dass mein Sohn noch aufräumt und er tut's nicht. Obwohl ich ihm es 5-mal erklärt habe, wie es geht und dass er es machen soll, er tut es nicht und ich werde zornig. Warum? Ja, er ist mir was schuldig geblieben. Dann bin ich zornig. Zu Recht, habe ja recht. Gell? Hätte er ja machen müssen. Der Zorn hat nicht immer, aber auch oft hat der Zorn auch recht. Dieses Gefühl. Und der Zornige ist ein wartender Mensch. Er wartet darauf, dass Vergeltung passiert. Und der Zornige wartet darauf, dass Wiedergutmachung passiert. Manchmal sinnt der Zornige auch auf Rache. Wie kann ich es dem anderen heimzahlen? Oder was muss passieren, dass es dem anderen schlecht geht? Dass er merkt, was er mir angetan hat? Also Zorn ist eine fordernde Haltung. Ich warte auf etwas. Wir kennen Zorn in vielen Situationen unseres Lebens. Und manch einer von euch hat heute schon Zorn erlebt. Ich schon. Zornig werde ich, wenn mich zum Beispiel irgendjemand übergangen hat. Man hat mich nicht gesehen. Man hat eine Entscheidung getroffen, ohne mich zu fragen. Dann werde ich zornig. Oder manchmal ist Zorn auch was Älteres, was sich über Jahre hinweg in der Ehe, in irgendeiner Beziehung anstaut. Wo ich sage, seit Jahren, immer koche ich das Essen für meinen Mann. Und dann muss ich, wenn es am Tisch steht, noch nachfragen. Und schmeckt's dir? Und seine Antwort ist meistens einfach nur niederschmettern. Wenn er sagt, passt schon. Die Soße ist vielleicht ein bisschen dick heute. Und er sieht nicht, was ich immer leiste, dass ich mich jetzt noch in die Küche stelle, obwohl das ganze Haus schon geputzt ist. Und dieser Zorn ist manchmal vielleicht schon ganz tief verankert. Oder ein Zorn aus uralten Kindheitstagen. Mein Vater hat mich nie gelobt. Mein Vater hat es nie gut mit mir gemeint. Dummkopf hat er mich genannt. Oder Träumer. Kein Lob. Ich habe nicht gelernt, dass ich irgendwas gut kann. Ich habe kein Selbstbewusstsein richtig aufbauen können. Und mein Vater, und das weiß ich jetzt viele Jahre später, ist daran mit Schuld. Er hat's verbrochen. Ich bin zornig auf ihn. Ganz tiefer Zorn. Ganz alter Zorn. Und Zorn ist ein ganz wichtiges Gefühl. Ganz wichtiges, ein ganz lebendiges Gefühl. Gefährlich wird Zorn dann, und er wird dann zum Feind meines Herzens, wenn Zorn alt wird. Also wenn ich den in mir drin habe, ich behalte den in mir drin, und dann wird der so alt. Dann krustet der so ein. Und was passiert mit einem Feuer, das brennt, und wenn das dann alt wird, was passiert dann? Dann wird es zu Asche und dann wird es bitter. Zorn führt immer in die Bitterkeit. Zornige Menschen werden zu bitteren Menschen. Oder ein anderes schönes Wort ist Grimm, grimmige Menschen. Ja, die verziehen das Gesicht, da merkst du schon, da ist so ein Grundgrimm, so eine Grundsauerheit. Bitterkeit. Oder ein anderes Wort, das auch damit zusammenhängt, ist Jähzorn. Wenn Zorn alt wird, dann hast du in dir diesen Zorn, der kann jederzeit ausbrechen. Das ist wie so ein Vulkan, der kann jederzeit hochschießen. Da muss nur jemand das richtige Stichwort sagen. Da muss nur jemand die und die Sache machen. Und dann jagt in mir den Vulkan hoch, dann schießt die Lava aus mir raus. Das ist Jähzorn. Ja, das ist ein Muster, das ich schon lange in meinem Leben habe, weil das so ein Grundzorn ist und der bricht halt ab und zu aus. Da muss nur das eine Wort kommen. Auch wir Christen kennen ja so Worte, ja, die musst du nur nennen und zack geht in mir was hoch. So Reizworte. Aber da merkst du, da ist im Untergrund, da ist ganz schön viel, blubbert da schon immer. Jähzorn. Und der Zorn ist gefährlich, wenn der sich festsetzt. Weil der unser Herz stumpf macht, taub macht, weil der uns die Freude raubt. Deswegen ist der Zorn ein ganz übler Feind unseres Herzens. Nicht der Zorn, der mal kurz da ist, weil da was zu klären ist, sondern der Zorn, der nicht mehr geht, der sich einlistet, der sich richtig gemütlich macht, der denkt, er wäre jetzt bei mir zu Hause. Zornige Menschen sind grimmige Menschen. Zornige Menschen sind unangenehme Menschen. Drei Verse dazu aus der Bibel, aus den Sprüchen. Die Sprüche sind ja immer sehr klug und die wissen dazu, was zu sagen. Besser in der Wüste wohnen, also in der Pampa, irgendwo, als bei einem zänkischen und zornigen Weibe. Also, Vorsicht. Frauen können gefährlich sein, aber Männer genauso. Also Moment, Sprüche 22, Vers 24. Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Der Grund ist ganz einfach, weil wenn ich bei dem Wütenden bin, bei dem Zornigen, da ist ja sein Brennen und seine Bitterkeit, die schlägt auf mich über. Das macht was mit mir. Zornige Menschen sind entmutigende Menschen. Die werden nicht viel Positives sagen. Die werden uns entmutigen. Die werden uns runterziehen. Die hängen sich an Kleinigkeiten oft auf. Vorsicht vor Zornigen. Und Sprüche 29, Vers 22. Ein zorniger Mann richtet Streit an. Auch das ist eine Folge von Zorn, der in mir Heimat gefunden hat. Der wird schuldig. Ein Zorniger wird schuldig. Der wird streiten, der wird immer was Negatives reinwerfen. Und ein Grimmiger tut viel Sünde. Vorsicht vor dem Zorn. Zornige Menschen sind oft tief verletzte Menschen. Und sie warten und hoffen auf Vergeltung. Entschuldigung. Sie warten auf Wiedergutmachung. Und sie haben oft Rachegedanken. Sie freuen sich, wenn es dem anderen schlecht geht. Also wir müssen den Zorn loswerden, bevor er alt wird. Bevor er richtig zukrustet. Jetzt bräuchte ich mal den nächsten Bibelvers. Genau, den hier. Paulus sagt, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Paulus schnürt hier ein Paket, ähnlich auch im Kolosser 3, Vers 8, ein Paket von Zorn, was da alles dazugehört, was ich genannt habe, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, dieses Aufbrausende und Lästerung. Dann der Zornige fängt an im Hintergrund zu sagen, ja, fandst du das auch so blöd? Ich bin voll geärgert darüber. Paulus sagt, die seien fern von euch. Die schaden eurem Herzen. So, jetzt ist die Frage, wie werde ich zornlos? Wie befreie ich mich vor diesem Feind des Herzens? Und die Antwort ist wieder mal einfach. Jedes 10-jährige Kind versteht es, sagt Hans-Peter Reuer. Aber es ist dennoch sehr schwer. Die Lösung für Zorn ist Vergebung. Ganz einfach. Und jetzt sind wir beim Kern des christlichen Glaubens. Also Zorn hat etwas mit dem Wichtigsten, mit dem Kern unseres Glaubens zu tun. Nämlich die Frage, sind wir bereit zur Vergebung? Vergebung heißt, ich gebe das, was du mir schuldig geblieben bist, den Mist, den du mir angetan hast, den gebe ich wieder weg. Es ist ja so, wenn jetzt jemand an mir schuldig wird, keine Ahnung, schreit mich an, weil behandelt mich blöd, wie auch immer, dann fühle ich mich verletzt. Und dann fangen wir Folgendes an. Wir nehmen den Dreck, den der andere verbrochen hat. Diesen Dreck, den der andere in seinem Leben so aufgesaugt hat, das, was da alles am Mist und Müll drin ist, das nehmen wir an uns und lagern es in unserem Herzen. Warum? Weil wir denken, wenn wir die Schuld festhalten, uns daran klammern, dann haben wir immer was in der Hand gegen den anderen. Vergebung fällt uns so schwer, weil wenn ich vergeben würde, müsste ich ja sagen, okay, das Ding brauche ich nicht mehr. Aber ich denke ja, ich bräuchte es, weil sonst habe ich nichts mehr in der Hand gegen den anderen. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann kann ich nicht sagen, damals, hier schau mal, was ich hier aufbewahrt habe, all die Jahre. Diesen Mist hier, dein Schmutz, dein Dreck, da kannst du mal sehen. Deswegen ist mir der Dreck des anderen so kostbar, so wertvoll, so teuer. Und was machen wir? Wir lagern ihn ein in dem wichtigsten Raum unseres Lebens, in unserem Herzen. Absurd, gell? Und wie werde ich den los? Ich muss ihn weggeben. Der muss irgendwie weg. Der muss wieder zurück zum anderen. Der muss dahin, wo er herkommt. Ich muss ihn ablegen. Ich lege den jetzt mal wieder da drüben ab, bei der Uta. Vergebung heißt auch, ich gebe nicht nur die Schuld des anderen weg aus der Hand, sondern auch meinen Wunsch auf Rache und Vergeltung. Der schönste Vers oder einer der schönsten Verse über Vergebung steht im Römerbrief. Den brauche ich jetzt hier. Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Also Vergebung heißt, meinen Wunsch nach Rache auch wegzugeben. Wohin? Den muss ich an Gott geben. Und sagen, Herr, bei dir ist es gut aufgehoben. Du sollst mich rächen. Du sollst Gerechtigkeit schaffen. Nicht ich versuche da irgendwie rumzuwurschteln. Ich gebe es ab an dich. Das erfordert viel Glauben. Viel Vertrauen. Eine enge Beziehung zu Gott, dass ich diesen Dreckbeutel, den ich doch brauche, um dem anderen den vorzuhalten, an Gott abgebe. Vergebung ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt in christlichen Kreisen verschiedene Anschauungen über Vergebung, auch manche Mythen. Und es gibt eine Organisation, die heißt Justitia et Pax, eine katholische Organisation, die in Luxemburg im Jahr 2000 10 Thesen zur Vergebung formuliert und verfasst haben. Die wollte ich euch eigentlich austeilen. Die sollten eigentlich auf euren Plätzen jetzt liegen. Fällt mir gerade ein. Aber sie sind in meiner Tasche. Also, ihr kriegt die nachher beim Rausgehen. Dürft ihr mit nach Hause nehmen. Du kannst mal eins weiter. Diese 10 Punkte, die finde ich gut, weil sie ganz klar deutlich machen, was Vergebung ist. Die Bibel spricht sehr klar über Vergebung und wir können uns an der Stelle, was Vergebung ist und was sie nicht ist, keine Schnitzer erlauben, weil es der Kern des christlichen Glaubens ist. Wir glauben an Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld. Der uns auffordert und sagt, ich vergebe euch und ich will, dass auch ihr anderen vergebt. Das ist der Kern unseres Glaubens, das Wichtigste. Wir können über viele Themen diskutieren, wegen mir auch streiten. Vieles ist mir nicht so wichtig. Aber bei dem Thema Vergebung, da müssen wir uns alle einig sein. Ich möchte auf 2 Punkte hier besonders kurz eingehen. 2 Punkte, alle schaffen wir nicht. Der erste Punkt und der 7. Punkt. Der erste Punkt heißt, Vergebung kann ein langer Prozess sein. Ich würde sogar sagen, Vergebung kann ein sehr langer Prozess sein. Es gibt Situationen, ja, da ärgere ich mich über was und dann spricht man das an beim anderen und dann bespricht man das und am Schluss legt man seinen Zorn einfach ab und sagt, ich vergebe dir das, es ist gut, es ist wieder gut zwischen uns. Das ist so zack, Vergebung. Kann manchmal ganz schnell gehen. Aber Vergebung kann auch, je nachdem wie alt der Zorn schon ist, ein sehr langer und sehr mühsamer Prozess sein. Die Frage ist aber nicht, hast du schon alles vergeben, ist schon alles weg, sondern die Frage ist, bist du schon auf dem Weg der Vergebung? Bist du bereit zu vergeben? Das ist die wichtige Frage. Sind wir bereit zu vergeben? Das heißt, stehe ich da, nach vorne gewandt und sage, ich will dir vergeben? Ich weiß, ich bin erst einen Zentimeter vorwärts gekommen auf dem Weg der Vergebung. Aber es ist klar, wo ich stehe. Es ist klar, in welche Richtung ich schaue. Und ich weiß, ich werde irgendwann da hinten ankommen, weil ich an Jesus Christus glaube und an die Macht seines Kreuzes. Heute bin ich noch lange nicht so weit, aber die Richtung steht fest. Und wenn ich im Himmel fertig bin mit Vergeben, ist auch okay. Das Gegenteil davon ist, wenn ich sage, nee, keinen Millimeter bewege ich mich. Niemals werde ich dir vergeben. Dann haben wir ein Problem. Jesus lädt uns ein, zu vergeben. Immer diesen Weg zu gehen, immer in die Richtung zu schauen. Und das ist manchmal so schwer. So schwer. Und ich weiß, es gibt auch in meinem Leben noch mindestens 2, ich glaube 3 Personen, denen habe ich noch nicht ganz vergeben. Ich habe es schon mal versucht. Ernsthaft. Es ist mir nicht gelungen, weil wir nicht einfach zack, zack, da irgendwie, ja, ich vergebe dir, passt schon, Schwamm drüber. Nee, es ist oft ein langer Prozess, bis ich am Ende sagen kann, es ist weg. Ich habe dir wirklich vergeben. Oh, das ist so ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Dieses, es ist weg. Ich trage dir nichts mehr nach. Der 2. Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Punkt 7. Du kannst noch mal einen weiterklicken. Ich habe den noch etwas größer, weil den kann man hier nicht so gut lesen. Vergebung heißt nicht, das Verhalten einer anderen Person zu entschuldigen. Vergebung heißt nicht, du tust mir was an und ich mache dann so, pass schon, Schwamm drüber, war nix, ist gut. Ich möchte euch an einem lebhaften Beispiel erklären, wie Vergebung funktionieren könnte. Stellt euch vor, ihr kommt nachher nach draußen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Auto gekommen seid, manche von euch bestimmt. Habt ihr alle einen Parkplatz gefunden? Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seht ihr mich an eurem Auto stehen und hört ein Geräusch. Nochmal. So. Das ist ganze Arbeit. Jetzt seht ihr das. Und hoffentlich steigt bei euch der Zorn auf. Das wäre gesund. Das wäre sehr normal. Wenn nicht, dann wäre ein Arzt aufzusuchen. Also es steigt der Zorn in euch auf, ihr werdet wütend. Und mancher von euch vielleicht ist ein sehr gelassener Mensch. Ihr würdet dann vielleicht sagen, Entschuldigung, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ja, das wäre eine sehr gemäßigte Form von Zorn. Vielleicht aber werdet ihr mich anschreien. Also spinnst du? Bist du noch ganz dicht im Kopf? Das wäre auch eine sehr gesunde. Oder ihr springt mir an die Gurgel und schüttelt mich und sagt, geht's noch? Wie auch immer sich der Zorn äußert, aber euer Zorn hat in dem Sinne recht, ich habe Eigentum von euch beschädigt und das ist nicht so gut. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nämlich ins Gespräch und ich habe wirklich kein Einsehen. Ich habe überhaupt kein Einsehen. Das habe ich mir nämlich sehr gut überlegt, weil ich habe festgestellt, du hängst zu sehr an diesen irdischen Dingen und an so einem Auto mit dem Lack. Und ich möchte gern, dass du lernst, dass du das nicht so wichtig nimmst. Deswegen habe ich mir das ausgedacht und es ist nicht im Affekt oder so oder aus Wut heraus, sondern es ist eine erzieherische Maßnahme. Also ich habe kein Einsehen. So, jetzt habt ihr ein Problem. Was macht man jetzt mit so einem Kerl, der kein Einsehen hat? Die Frage ist jetzt mit Vergebung, wie geht's weiter in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Also erstmal wird es eine schwierige Zeit werden. Für euch, für mich wahrscheinlich auch. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, das vergebe ich ihm nicht. Das verzeihe ich ihm nicht. Das ist so hirnrissig und bescheuert und ich werde jetzt so blöd sein und sagen, ja, passt schon, ich vergebe dir das. Da ist Unrecht passiert. Und ihr könnt jetzt anfangen, dieses Unrecht auch weiterzutragen und erzählt jedem davon. Ihr könnt schlecht über mich reden, ihr könnt versuchen, mich fertig zu machen. Sodass jeder weiß, der Jochen, der hat absolut eine Meise im Kopf, der ist nicht ganz dicht. Ihr könnt versuchen, mich zu zerstören. Es wäre eine sehr verständliche Reaktion. Es gibt aber noch eine andere Reaktion. Die will wohl überlegt sein. Es ist die Entscheidung zur Vergebung. Obwohl ich kein Einsehen habe, vergibst du mir trotzdem. Warum solltest du das tun? Ich erinnere an den Staubsaugerbeutel. Weil den Dreck und den Mist, den ich jetzt da gemacht habe, der lagert bei dir im Herzen, bis du denkst, der Zornige wartet so lange, weil er denkt, irgendwann, wenn Vergeltung, wenn Rache, wenn Wiedergutmachung geschehen ist, dann kann ich frei werden vom Zorn. Also kannst du diesen Staubsaugerbeutel, meinen Dreck, bei dir fröhlich einlagern. Ist gar nicht schlimm. Stört mich vielleicht auch gar nicht. Überhaupt nicht. Aber was macht es mit deinem Herzen? Vergebung heißt, du gibst die Schuld weg. Du gibst sie an mich zurück. Du gibst sie an Gott. Das heißt Vergebung. Was Vergebung nicht heißt, ist, du befreist mich von meiner Schuld oder von meiner Verantwortung. Die muss ich trotzdem tragen. Die muss ich tragen. Ich muss wahrscheinlich zahlen dafür. Gibt ja Gesetze in unserem Land. Ich muss das ausgleichen. Ich werde auch damit leben müssen, dass unser Vertrauensverhältnis absolut zerstört ist. Du wirst mich nicht mehr zum Kaffee einladen oder mit mir schwätzen wollen. Du wirst wahrscheinlich auch nicht mehr hier in die Gottesdienste kommen, weil du denkst, der hat doch, also, na. Damit muss ich auch leben. Die Schuld bleibt mir. Die Last bleibt mir. Aber du hast sie los. Du hast sie los. Das ist Vergebung. Und das ist der einzige Lösung, das einzige Mittel, das hilft gegen Zorn, ist Vergebung. Weil, jetzt kann man noch mal eins weiter, weil es um dein Herz geht. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und wenn das Leben aus deinem Herzen nicht mehr so richtig quillt, dann kann es sein, dass es stumpf geworden ist. Dass da Zorn lagert. Dass da vielleicht auch Schuld lagert. Wir lagern ja alles im gleichen Raum, ist alles in unserem Herzen. Schuld und Zorn und die Schuld vom anderen, ist alles im gleichen Raum. Und wer ist zuständig dafür, sauber zu machen, auszumisten? Nicht der Liebhaber deines Herzens. Der erwartet und erhofft sich ein lebendiges Herz, mit dem er in Berührung kommen, in Kontakt kommen kann. Und ich wünsche euch das, dass ihr auch die Punkte in eurem Leben, die Gott euch zeigt, oft muss die Gott uns zeigen, wo wir noch nicht vergeben haben, dass wir da Schritt für Schritt unsere Schritte gehen. Und wenn es kleine und winzige Schritte sind, aber stehen zu bleiben und zu verharren, das ist schwierig. Wir sind nicht an dem Punkt. Wir sind Christen, wir glauben an das Kreuz. Wir glauben an die Vergebung. Und es ist wundervoll, an was wir glauben. Wenn wir als Christen viel schwätzen und reden, aber die Vergebung nicht leben, wer soll dann bitteschön verstehen in dieser Welt, was das Kreuz ist? Wenn du Vergebung lebst, kann die Welt sehen, was am Kreuz passiert. Amen.